Dieser Podcast wird präsentiert von Ferienbold Reisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
NZZ Akzent.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
Wir hören da einen Auftritt vom obersten Führer Irans, Ayatollah Ali Khamenei. Es ist Anfang des Jahres an einer Gedenkfeier für einen General, den die USA vor 6 Jahren getötet hat. Und Khamenei sitzt da vor einem blauen Vorhang und einer iranischen Flagge. Es gibt Publikum, das sitzt ziemlich diszipliniert da, nach Geschlechtern getrennt, und ruft an den richtigen Stellen Allahu Akbar. Gott ist der Größte, nieder mit den Ungläubigen, nieder mit Amerika. Und Khamenei sagt, wir werden dem Feind nicht nachgeben. Wir werden unsere Feinde in die Knie zwingen, indem wir auf Gott vertrauen. Solche Botschaften sind für Irans Regime nicht wirklich neu. Aber Daniel, nun ist doch etwas anders.
Ja, das ist so, denn die Feinde, die Khamenei auf die Knie zwingen will, die sind im Moment überhaupt nicht auf den Knien. Ganz im Gegenteil, es ist eher Khameneis Regierung im Iran, die extrem in Bedrängnis geraten ist. Das hat verschiedene Gründe. Es ist Druck von außen, also die Feinde, von denen er spricht, aber eben mittlerweile auch von innen. Es gibt große Demonstrationen einmal mehr, tausende Menschen sind auf der Straße, eine ganze Kaskade aus Krisen. Und wenn man so sagen will, der Iran befindet sich eigentlich im Zentrum eines fast perfekten Sturmes.
Irans religiöse Machthaber stehen mit dem Rücken zur Wand. Warum es diesmal für das Regime gefährlich werden könnte, erklärt Nahost-Korrespondent Daniel Bü. Ich bin Antonia Moser. Daniel, Demonstrationen gibt es in Iran immer mal wieder, muss man sagen. Zuletzt die großen waren 2022. Auslöser war damals der Tod einer jungen Frau, also die von Sicherheitskräften getötet wurde, weil sie angeblich ihr Kopftuch nicht regelkonform getragen hatte. Worum geht es denn jetzt diesmal bei diesen Protesten?
Diesmal ist der Auslöser für die Proteste die miserable Wirtschaftslage im Land. Man muss wissen, im Iran liegt die Wirtschaft schon lange da nieder. Das Land ist ja sehr isoliert. Es bestehen harte Sanktionen, internationale Sanktionen wegen der Regierung. Und was dann mehr oder weniger so das Fass zum Überlaufen gebracht hat, war der Verfall der iranischen Währung, des Rial. Der ist nämlich kurz vor Weihnachten ins Bodenlose abgesackt. Diese Währung verfällt schon lange. Also seit dem Sommer hat die zwischen 40% und 60% ihres Wertes verloren. Mhm. Und so eine Inflation ist halt für ein Land und für die Bevölkerung des Landes fatal.
Was heißt das denn?
Also die Leute verlieren halt ihre Kaufkraft. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein Laibbrot kaufen will, ist das Geld, das man in der Hand hat, plötzlich einfach viel weniger wert. Das heißt, die Leute verarmen massiv. Und das führt aber auch zu weiteren wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Das heißt zum Beispiel, Händler oder Besitzer von denen, die können ihre Preise nicht mehr aufrechterhalten, weil die ja auch nicht wissen, wie viel das Geld überhaupt noch wert ist. Und das führt dann dazu, dass der gesamte Wirtschaftskreislauf auch unterbrochen wird. Also es hat verheerende Auswirkungen auf allen Ebenen. Und das hat sich eben auch im Iran dann ziemlich schnell gezeigt. Und es hat damit angefangen, dass dann zuerst die Händler ihre Läden nicht mehr geöffnet haben. Und kurz darauf sind dann auch immer mehr Leute auf die Straße gegangen, haben demonstriert. Und mittlerweile, ist ja eine Woche her jetzt, dass das losging, ein bisschen mehr als eine Woche, ist es nicht mehr nur wegen der Wirtschaft, weshalb die Leute auf die Straße gehen, sondern die Wut richtet sich mittlerweile auch gegen die Regierung und gegen das Regime im Allgemeinen.
Ein Video, das ich da von den Demonstrationen gesehen habe, war besonders eindrücklich. Es ist aus Teheran und man sieht da einen Mann alleine auf der Straße sitzen. Er hat so eine Kapuze über den Kopf gezogen und ihm gegenüber ist wie so eine Formation von Sicherheitskräften auf Motorrädern. Und er harrt da einfach aus. Und dann sieht man auch Leute, die irgendwie Steine werfen, Rauchschwaden werden gezeigt, das Tränengas. Kann man also sagen, da eskaliert es wirklich so?
Ja, das sieht so aus. Es ist immer schwierig zu sagen, was im Iran wirklich passiert, weil man oft auf Handyvideos angewiesen ist. Es gibt im Moment nicht viele Journalisten, internationale, die dort sind. Aber es sieht aus, als würde es ziemlich eskalieren zurzeit. Noch sind die Proteste nicht so groß wie vorher, wie eben, du hast ja am Anfang gesagt, 2022. Dieses Level hat es noch nicht erreicht. Trotzdem ist es wirklich im Moment am Eskalieren. Regierungsgebäude wurden angegriffen, Autos angezündet. Und die Sicherheitskräfte haben dann wiederum Tränengas eingesetzt, Gummischrot, an manchen Orten offenbar eben auch mittlerweile mit scharfer Munition zurückgeschossen. Das kennt man ja auch von früheren Demonstrationen. Und mittlerweile soll es auch schon um die rund 40 Toten gegeben haben. 1200 Leute oder mehr wurden verhaftet. Also man merkt, dass das wirklich zurzeit immer brutaler wird.
Also das heißt, das Regime will den Widerstand einfach mit Gewalt brechen?
Ja, scheinbar zumindest teilweise ist offenbar der Versuch da, das mit jetzt Gewalt zu tun, wie eben das vorher auch der Fall war. Die Regierung hat ja immer wieder, die Sicherheitskräfte haben immer wieder mit Gewalt auch in der Vergangenheit reagiert gegen Unzufriedenheit. Aber die Wut und Frustration gehen eben sehr tief. Und deswegen ist das, glaube ich, auch schwierig zu brechen. Denn das Land stolpert ja eben von einer Krise in die nächste. Und da gibt es dann auch so ein bisschen verschiedene Reaktionen dazu. Der Präsident Pezeshkian, der schrieb auf Social Media, er habe das Innenministerium gebeten, die legitimen Forderungen der Protestler anzuhören. Er verspricht einen Dialog. Anders klang es eben von Khamenei, dem obersten Revolutionsführer. Der hat gesagt, ja, er könne zwar den Frust ein bisschen verstehen, aber Randalierer, wie er es nannte, würden jetzt zurechtgestutzt.
Aber auch wenn die jetzt da hart eingreifen, das wirkliche Problem dahinter, also die Wirtschaftskrise, wird dadurch auch immer noch nicht gelöst. Gibt es da eine Strategie?
Ja, das ist eben schwierig. Also in der Vergangenheit hat man ja dann meistens jegliche Proteste einfach niedergeknüppelt. Aber jetzt macht sich doch auch, hat man den Eindruck von außen, wenn man es beobachtet, eine gewisse Ratlosigkeit breit. Der Präsident Pezeshkian hatte kürzlich mal gesagt, er wisse auch nicht wirklich, was er noch unternehmen könne, um die wirtschaftliche Lage zu verbessern. Er sagt dann auch irgendwie, das sei jetzt nicht der Fehler Amerikas, sondern müsste eigene Probleme lösen. Man muss ja wissen, in Iran immer wieder, ist auch jetzt der Fall zum Teil, wird halt gesagt, ja, die Proteste werden von ausländischen Agenten initiiert und so weiter. Das Problem wird dann nach außen exportiert und das ist dann schon auch bis zu einem gewissen Grad ein gewisses Schuldeingeständnis oder ein Eingeständnis einer gewissen, auch einer Ratlosigkeit. Es gibt Bemühungen, auch was zu machen. Also die Regierung versucht ein bisschen die Korruption zu bekämpfen, versucht wirtschaftliche Reformen irgendwie anzuschieben. Also der Chef der iranischen Zentralbank ist zurückgetreten. Es gibt so einen Budgetentwurf für das neue Jahr mit Steuererhöhungen. Der Reallohn soll irgendwie steigen. Also es gibt so Versuche, was zu tun. Aber das Problem ist einfach, gegenüber diesem Sturm und auch gegenüber der katastrophalen wirtschaftlichen Lage ist es einfach schwer vorstellbar, dass das wirklich irgendetwas ändern wird im Moment.
Aber das ist schon krass. Also dass der Präsident selbst sagt, ich habe eigentlich auch keine Idee, der Ayatollah auch nicht wirklich, als das irgendwie einfach niederzuknüppeln. Und einig scheinen die sich ja auch nicht wirklich zu sein, also wirklich aussichtslos.
Ja, es machen sich natürlich eben auch in solchen Situationen interne Spaltungen auf. Man muss aber auch wissen, dass dieser Regierungsapparat im Iran und eben der gesamte Staat und das Regime, das ist nicht einfach nur ein Block, es gibt da verschiedene Machtzentren, die auch miteinander konkurrieren. Das ist einerseits eben Ayatollah Khomeini, der mächtigste Mann im Staat ist, der konservativ gilt. Um ihn herum sind sehr viele konservative Leute. Mhm. Dann gibt es aber auch Leute, die ein bisschen reformorientierter sind und ein paar Dinge ändern wollen. Also es gibt auch intern in diesem Regierungs- und Staatsapparat gibt es eben auch verschiedene Strömungen.
Mhm. Aber reichen diese Proteste jetzt aus, um das Regime wirklich in Bedrängnis zu bringen? Weil eben, die haben ja eigentlich schon Schlimmeres überlebt, also größere Proteste wie zum Beispiel 2022.
Das ist richtig, ja. Bisher lief das wirklich immer so ab, dass sie eigentlich diese Proteste, Demonstrationen quasi niederknüppeln konnten und dann herrschte wieder Friedhofsruhe für eine Weile. Mhm. Aber diesmal ist es halt so, dass die Wirtschaft ist nicht die einzige Krise. Das ist eine ganze Kaskade. Ist, wie wir vorher gesagt haben, fast ein perfekter Sturm, dem die sich gegenübersehen. Es ist einerseits die Wirtschaftsprobleme, aber dann gibt es eben auch außenpolitisch, wo sich viele Sachen verändert haben und immer mehr Druck kommt. Mhm. Iran war ja früher so eine Art Regionalmacht mit viel Ausstrahlung auch in die Region rein. Das hat sich in den letzten 2 Jahren verändert. Die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz im Libanon, wichtigste Verbündete des Iran, hat einen Krieg gegen Israel verloren 2024 und ist geschwächt worden. Kurz darauf ist das Regime von Bashar al-Assad in Syrien gestürzt. ebenfalls ein ganz wichtiger Verbündeter Irans, so eine Art Scharnierstellung. Dann im letzten Sommer kam es zu einem direkten Krieg zwischen Israel und Iran, wo die Israelis die iranische Regierung teilweise gedemütigt haben, indem sie Luftangriffe geflogen haben, wie sie wollten über Teheran und sich das Regime kaum wehren konnte. Am Schluss haben auch noch die Amerikaner mit eingegriffen und haben die Atomanlagen Irans bombardiert. Also es gab ganz, ganz, ganz viele Rückschläge in den letzten zwei Jahren, die die Iran hinnehmen musste, auch auf internationaler und regionaler Ebene. Und dann jetzt zum Schluss, quasi noch so als ein bisschen, wenn man so will, die Kirsche auf der Sahnehaube, kam jetzt auch noch der Sturz von Nicolas Maduro, dem Präsidenten von Venezuela. Und das war dann noch ein weiterer Schock für die iranische Führung.
Wir sind gleich zurück.
Erleben Sie mit Ferienboldreisen die schönsten Städte und Konzerthäuser mit Weltklasse-Akustik. Wir bringen Sie bequem an die besten Adressen. In die Elbphilharmonie in Hamburg, in die Scala di Milano oder Semperoper in Dresden. Denn hier entfalten sich große Kompositionen am eindrücklichsten. Gänsehautmomente inklusive. Tverenboldreisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
Daniel, du hast gesagt, für Iran war es ein Schock, dass der venezolanische Präsident Nicolas Maduro gestürzt wurde. Warum jetzt ist das so wichtig? Venezuela ist weit weg.
Ja, also einerseits haben die Iraner Beziehungen mit Venezuela gehabt. Sie haben dort über Venezuela zum Teil heimlich Öldeals gemacht, haben versucht, Sanktionen zu umgehen. Mhm. Aber das ist das eine. Das andere ist halt auch ein bisschen so die Symbolwirkung, die das hat. Ne? In Venezuela gab es offenbar kaum Widerstand gegen diesen Sturz des Präsidenten. Und das hat, glaube ich, schon auch zu Stirnrunzeln geführt im Iran. Man fragt sich halt so, könnte uns sowas auch passieren? Das ist eine Debatte, die geführt wird natürlich. Aber es zeigt halt eben auch, wie unzimperlich die USA inzwischen mit ihnen unliebsamen Autokraten oder Regimes umgehen. Und Donald Trump hat ja gesagt,
we're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States.
Wenn denn die Iraner beginnen würden, Demonstranten zu töten, dann würden sie möglicherweise ebenfalls hart angegriffen von den USA.
Demonstranten wurden jetzt schon getötet. Was glaubst du, wie groß ist jetzt das Risiko, dass die USA da wirklich noch in Iran auch einfährt?
Ja, das ist halt immer natürlich schwierig zu sagen. Trump ist ja jemand, der glaube ich, uns alle immer wieder überrascht. Aber auf den ersten Blick, glaube ich, im Vergleich zu Venezuela ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich weniger groß. Iran ist weiter weg. Mhm. Das ist eine andere geopolitische Lage. Aber es gibt der iranischen Führung natürlich schon zu denken, weil sich, wie gesagt, eben auch in Venezuela gezeigt hat, wie schnell so ein wirtschaftlich bankrotter Staat halt oder so eine wirtschaftlich bankrotte Führung zusammenbrechen kann. Mhm. Und das Risiko besteht natürlich in Teheran die ganze Zeit auch. Polizei, Sicherheitskräfte, die jetzt eben gegen die Demonstranten vorgehen, das sind ja auch Leute, die bezahlt werden müssen. Die kämpfen ja auch ums Überleben. Ja, also das ist halt, all diese Verteidigungslinien sind extrem unter Druck. Dann ist ja die israelische Armee, die immer wieder, also Israel, das ja immer wieder zumindest durchblicken lässt, dass man bereit wäre, unter Umständen auch nochmal gegen Iran vorzugehen. All das führt dazu, dass sich im Moment die iranische Führung, das Regime in einer Art Überlebensmodus befindet. Zumindest sieht das von außen so aus.
Was heißt das jetzt? Also, dass das Regime wirklich fällt? Weil ich habe auch schon irgendwo gesehen, dass es bereits Gerüchte gäbe über mögliche Fluchtpläne des Ayatollahs, dass er nach Russland fliehen würde. Also sehen wir da wirklich die letzten Minuten?
Das ist schwer zu sagen. Fluchtpläne gibt es ja immer wieder bei solchen Regimes und autokratische Herrscher haben das, glaube ich, immer in der Schublade liegen. Die Islamische Republik wurde ja etliche Male abgeschrieben in der Vergangenheit schon. Bei schwierigen Situationen am Schluss hat sie sich dann immer noch gehalten. Mhm. Die Sicherheitsdienste sind ja offenbar immer noch intakt. Also es kann schon auch sein, dass diese Demonstrationen dann wieder abflauen. Und dazu kommt auch, dass die Opposition bisher nicht wirklich so eine einigende Figur hat. Also da gibt es noch viele Dinge, die im Moment noch für die Regierung laufen. Was aber das große Problem ist, aus Sicht der Mächtigen ist, die Abstände werden immer kürzer, es kommen immer mehr Probleme zusammen, der Druck nimmt immer mehr zu und die Frage ist halt einfach mittelfristig, ob sich das Regime in dieser Form tatsächlich in der Zukunft noch halten kann. Was dann passiert, ist auch unklar, ob das stürzt, ob es einen größeren Volksaufstand gibt, man weiß es nicht, es muss gar nicht sein, es kann auch sein, dass es innerhalb des Regierungsapparats Veränderungen gibt, dass vielleicht neue Leute rankommen, vielleicht moderatere, reformorientierte Kräfte, die dann versuchen, das irgendwie umzubauen. Das ist alles unklar Was aber irgendwie im Moment immer klarer scheint, ist, dass es immer schwieriger wird, einfach genauso weiterzumachen.
Daniel, ganz herzlichen Dank. Dann schauen wir, wann wir das nächste Mal darüber sprechen.
Danke euch in Zürich auch.
Das war unser Akzent mit Nahost-Korrespondent Daniel Böhm. Und weil im Nahen Osten eben so viel passiert, lohnt es sich doch, ein Probeabo abzuschließen und da auf dem Laufenden zu bleiben. Den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung. Das war's jetzt von mir, Antonia Moser. Bis zum nächsten Mal.